Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung, im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau die Wiederholung der Sendereien Dossieranalyse, Es war einmal und weil. Und nun die Nachrichten. Parlamentspräsident Numan Kurtulmuş hat gesagt, Türkei wird jeder Verantwortung nachkommen, die ihm obliegt, um Frieden in Syrien zu gewährleisten. Kurtulmuş gab nach seinem Treffen mit dem Präsidenten des nordmazedonischen Parlaments, Afrim Gashi, in der Hauptstadt Skopje, Nordmazedoniens, eine gemeinsame Pressekonferenz, wo er sich zu einem offiziellen Besuch aufhielt. Numan Kurtulmuş lenkte die Aufmerksamkeit auf die wirksame Rolle von Türkei in Syrien und betonte, dass Ankara beim Wiederaufbau Syriens seiner Verantwortung nachkommen werde. Türkei wird all seiner Verantwortung nachkommen, um in Syrien einen demokratischen Prozess aufzubauen, in dem alle ethnischen, politischen, religiösen und konfessionellen Unterschiede vertreten sind, um so den Frieden zu gewährleisten, sagte er. Kurtulmuş kam in Skopje auch mit dem Premierminister Nordmazedoniens Christian Mitschkowski zusammen. Der Parlamentspräsident betonte während des Treffens im Gebäude des Premierministers von Nordmazedonien, dass zwischen beiden Ländern tief verwurzelte historische Beziehungen bestehen und Bürger nordmazedonischer und türkischer Herkunft eine wichtige Brücke bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen den Ländern sein werden. Ferner legten sie Wert auf die mehrsprachige und multireligiöse Struktur Nordmazedoniens und diese Struktur müsse gewahrt werden. In diesem Zusammenhang sagte er jede Art von Unterstützung zu. Auch die Zusammenarbeit in der NATO sei ein wichtiger Faktor in den Beziehungen. Türkei unterstütze die EU-Mitgliedschaft Nordmazedoniens und wolle die bilateralen Beziehungen auf jeder Plattform ausbauen. Kurtulmuş sagte, dass sie sich für die schnellstmöglichste Einrichtung eines hochrangigen Kooperationsrates zwischen Türkei und Nordmazedonien einsetzen und dankte den nordmazedonischen Behörden für die Unterstützung der Aktivitäten von Institutionen wie der türkischen Agentur für Zusammenarbeit und Koordinierung, kurz TİKA, Yunus Emre Institut und der Maarif Stiftung. Ankara wolle die Zusammenarbeit in Bereichen wie Rüstungsindustrie, Wirtschaft und Bildung ausbauen. Auf der anderen Seite hielt Kurtulmuş auch im Rahmen des von TİKA und der Union mazedonisch-türkischer zivilgesellschaftlicher Organisation Mütüasitep organisierten Programms Türkisches Bildungsfestival am 21. Dezember in einem Hotel in Skopje eine Rede. Nach Angaben von Innenminister Ali Yerlikaya sind bis zum 9. Dezember dieses Jahres 124.325 Syrer freiwillig, sicher, ehrenhaft und ordentlich in ihre Heimat zurückgekehrt. In seiner Erklärung in Konya unterstrich Yerlikaya, bis zum 9. Dezember dieses Jahres kehrten 124.325 unserer syrischen Brüder und Schwestern freiwillig, sicher, ehrenhaft und ordnungsgemäß in ihre Heimat zurück. In diesem Jahr beträgt der monatliche Durchschnitt für freiwillige Rückkehrer 11.000. Nach der Befreiung Syriens steigt auch die Zahl der Syrer, die in ihre Heimat zurückkehren. Unsere grundlegende Orientierung bei der Migrationssteuerung sind Menschenrechte und Freiheiten, sagte Yerlikaya. Was die innere Sicherheit betrifft, vertreten wir eine entschlossene Haltung gegenüber allen Bedrohungen des Friedens in Türkei, von Straftaten gegen die öffentliche Ordnung bis hin zu terroristischen Organisationen, von Netzwerken der organisierten Kriminalität bis hin zu Drogenhändlern und Hackern. Wir werden unsere Arbeit mit aller Kraft fortsetzen, bis der letzte Terrorist neutralisiert, das letzte organisierte Verbrechernetzwerk zerstört und der letzte Drogenhändler vor Gericht gestellt ist, sagte er. Yerlikaya machte darauf aufmerksam, dass sie in die Unterschlüpfe der Terrororganisation PKK eingedrungen seien und die städtischen Strukturen zerstört hätten. In den ersten 11 Monaten dieses Jahres haben wir bei Operationen gegen die separatistische Terrororganisation PKK 779 Terroristen neutralisiert. Nach dem Tod des FETÖ-Anführers, dem Haupttäter des verräterischen Putschversuchs vom 15. Juli, haben wir in unserem Kampf gegen diese verräterische Terrororganisation nicht nachgelassen. Auch wenn der Terrorismus einen anderen Namen hat, sein Zweck ist derselbe und seine Nahrungsquelle ist die gleiche. In den ersten 11 Monaten dieses Jahres wurden im Zuge unserer Operationen gegen FETÖ, Daesh und andere Terrororganisationen 1894 Verdächtige festgenommen, sagte Innenminister Ali Yerlikaya. Wenn Israel damit aufhört, neue Bedingungen zu stellen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Waffenruhe im Gazastreifen und eines Gefangenenaustauschs näher denn je. Die Hamas-Bewegung gab in einer Erklärung bekannt, dass sie sich mit den Führern der Volksfront zur Befreiung Palästinas und der Fatah-Bewegung in der ägyptischen Hauptstadt Kairo getroffen habe, um die Frage des Waffenstillstands im Gazastreifen zu erörtern. In der Erklärung hieß es, bei den Gesprächen in Kairo seien über Vermittler der Verlauf des anhaltenden Kriegs mit Israel im Gazastreifen, der Waffenstillstand und das Abkommen zum Gefangenenaustausch besprochen worden. Es seien auch Veränderungen in der Region zur Sprache gekommen. In der Erklärung hieß es, dass Fragen im Zusammenhang mit dem Entwurf des Gemeinschaftsunterstützungskomitees, das gemeinsam mit der Fatah und der Volksfront den Gazastreifen regieren wird, sowie praktische Schritte zur Einrichtung und baldmöglichsten Bekanntgabe des Komitees besprochen wurden. Es wurde betont, dass sich die Führer der Hamas, der Fatah und der Volksfront während der Treffen auf eine Koordinierung und Kommunikation hinsichtlich der israelischen Angriffe auf das palästinensische Volk und auf Waffenstillstandsgespräche geeinigt hätten. In der Erklärung hieß es außerdem, dass man einem Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen und der Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs näher denn je sei, wenn Israel aufhöre, neue Bedingungen zu stellen.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul haben diejenigen, die die Verhaftung des abgesetzten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol fordern und diejenigen, die Yoon unterstützen, eine Protestkundgebung abgehalten. 10.000 Anti-Yoon-Demonstranten und tausende Yoon-Anhänger standen sich im Hauptstadtbezirk Gwanghwamun nur wenige hundert Meter voneinander entfernt gegenüber, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Zehntausende Demonstranten, zumeist junge Leute, forderten die Festnahme Yoons und brachten ihre Empörung mit Rufen wie Festnahme und Gefängnis zum Ausdruck. Unterdessen wurden Bauern, die mit Traktoren in der Nähe von Yoons Wohnsitz im Süden Seouls protestieren wollten, von der Polizei angehalten. Anhänger Yoons veranstalteten im Viertel Gwanghwamun eine Demonstration zur Unterstützung des ehemaligen Präsidenten. Tausende Demonstranten protestierten gegen die Entlassung und forderten, dass Yoon wieder in sein Amt zurückkehrt. Vanuatu ist von einem Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala erschüttert worden. Das Epizentrum des Erdbebens in Vanuatu lag etwa 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Port Vila, teilte das Geologische Institut der USA mit. Für das Erdbeben der Stärke 6,1, das in einer Tiefe von rund 40 Kilometern registriert wurde, wurde keine Tsunami-Warnung herausgegeben. Bisher wurden bei dem Erdbeben keine Verluste oder Schäden gemeldet. Bei dem Erdbeben am 17. Dezember der Stärke 7,3 In 30 Kilometer Entfernung zur Hauptstadt in Vanuatu waren 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der von der israelischen Armee begangenen Verstöße seit der Erklärung des Waffenstillstands mit dem Libanon am 27. November ist auf 284 gestiegen. Bei diesen Angriffen wurden 31 Menschen getötet und 37 weitere verletzt. Laut der libanesischen Nachrichtenagentur NNA hat die israelische Armee in der südlibanesischen Stadt Tiros, in Marjayun und Bint Jubel in der Stadt Nebatir Verstöße begangen, darunter Artilleriebeschuss mit Haubitzen, das Eindringen israelischer Soldaten und Militärfahrzeuge, die Beschädigung landwirtschaftlicher Flächen, die Sprengung von Häusern, den Einsatz von Kampfjets und Drohnen sowie die Errichtung von Sperren. Die israelische Armee, die in Nakura Häuser in die Luft sprengte, errichtete an der Stelle eines Militärpostens der libanesischen Armee eine Barrikade. Ein israelisches Kampfflugzeug flog im Tiefflug über die Stadt Bint Jubel. Während die Haubitzen der israelischen Armee die Stadt Hanin fünfmal angriffen, wurden einige Häuser in der Stadt von der Armee in die Luft gesprengt. Auch in vielen Gebieten von Marjayun flogen Drohnen der israelischen Armee in niedriger Höhe. Als die israelische Armee mit etwa 20 Militärfahrzeugen und Bulldozern an der Einfahrt der Stadt Deir Mima Stellung bezogen hatte, beschädigten die Bulldozer dort 3 Fahrzeuge. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden seit dem 8. Oktober 2023 mindestens 4.061 Menschen getötet, darunter 1.106 Frauen und Kinder sowie 222 Mitarbeiter im Gesundheitswesen und 16.661 Menschen wurden verletzt. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Libanon und Israel trat am Mittwoch, dem 27. November 2024 um 4 Uhr Ortszeit in Kraft. Im 2. Artikel des Abkommens hieß es, die libanesische Regierung wird die Hisbollah oder jede andere auf libanesischem Boden präsente bewaffnete Gruppe daran hindern, Operationen gegen Israel durchzuführen, und Israel wird keine militärischen Angriffe auf zivile, militärische oder staatliche Ziele im Libanon zu Lande, zu Wasser oder in der Luft starten. In Israel ist bei landesweiten Demonstrationen der Rücktritt der Regierung unter Benjamin Netanyahu gefordert worden. Sie werfen Netanyahu vor, einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch im Gazastreifen zu behindern. Hunderttausende Menschen in ganz Israel kritisierten diese Woche Premierminister Netanyahu und bekräftigten ihre Forderung nach Neuwahlen. In Tel Aviv, Haifa, Beersheba sowie in West-Jerusalem und an verschiedenen anderen Orten wurden der Rücktritt der Regierung und die Rückgabe der Gefangenen gefordert. Zentrum der Proteste war die Gegend rund um das Gebäude des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv, wo sich am Abend hunderte Israelis versammelten. Demonstranten trugen israelische Flaggen, Banner, Plakate und Schilder gegen Premierminister Netanyahu und die Politiker seiner Regierung. In einer Rede vor den Demonstranten, die sich auf der Kaplan Avenue vor dem Verteidigungsministerium versammelt hatten, versprach der wichtigste Oppositionsführer und ehemalige Premierminister Yair Lapid, die Regierung bei Wahlen zu stürzen. Lapid betonte, dass sie keinen Kompromiss mit der von Netanyahu geführten Regierung eingehen werden und nicht aufgeben würden. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Dossieranalyse.
Ich bin seit einiger Zeit vor Ort in Syrien. Ich habe persönlich miterlebt, wie der revolutionäre Prozess erfolgreich wurde und das Assad-Regime in Aleppo, Hama, Homs und schließlich Damaskus zusammenbrach. Nach einer 13 Jahre gedauerten Revolution und einem Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime schließlich gestürzt und die Opposition konnte das Land einschließlich Damaskus aus der Gefangenschaft Irans und Russlands befreien. Aber vieles beginnt erst jetzt. Es ist äußerst wichtig, das vom Krieg zerstörte Syrien wieder aufzubauen und eine umfassende Verwaltung zu etablieren. Allerdings wird der Osten des Euphrat weiterhin von der Terrororganisation PKK, YPG, kontrolliert, der unter der Schirmherrschaft der USA steht. Türkei und die sie unterstützende syrische nationale Armee bereiten sich auf eine große Militäroperation vor. Wir bringen eine Bewertung von Can Acun, dem außenpolitischen Forscher der Denkfabrik SETA, zu diesem Thema. Die am 27. November von der Opposition gestartete Militäroperation gegen Aleppo führte innerhalb kürzester Zeit zur Einnahme der vom Assad-Regime gehaltenen Städte und zum Sturz einer jahrzehntelang andauernden brutalen Diktatur. Es wurde ein großer militärischer Erfolg erzielt, mit dem nicht einmal die Opposition selbst gerechnet hatte. Natürlich ist dies eine Folge der Erschöpfung Russlands im Ukraine-Krieg und der Erschöpfung Irans, der Hisbollah im Krieg gegen Israel sowie ihrer Unfähigkeit, Assad weiterhin zu unterstützen. Am Ende war das Assad-Regime im Wesentlichen am Ende. Russland und der Iran hielten es mit Gewalt über Wasser. Als diese beiden Krücken wegfielen, fiel das Regime in die Knie. Die Opposition strebt nun die Errichtung einer Übergangsregierung in Damaskus und die Bildung einer umfassenden Regierung an. Der erste Eindruck ist, dass die Opposition im Sinne des Staates handelt, in Kontakt mit allen Teilen der Gesellschaft steht, um die Zukunft aufzubauen. Hier tritt natürlich die Organisation zur Befreiung Syrien unter der Leitung von Mohammed Javlani in den Vordergrund. Javlani versucht mit den Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gesammelt hat, ein neues Syrien aufzubauen. Natürlich sind sie mit großen Herausforderungen konfrontiert. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass sie diese Probleme mit der Unterstützung von Türkei überwinden können. Türkei ist das einzige Land, das die Opposition nicht im Stich gelassen hat und sie seit Beginn der revolutionären Prozesses unterstützt hat. Wir können sagen, dass wir direkte Partner beim Sieg auf dem Spielfeld sind. Daher wird es beim Aufbau des neuen Syriens ein vorrangiges Mitspracherecht haben. Was passiert mit dem Osten des Euphrat? Im Osten des Euphrat versucht die PKK-YPG unter US-amerikanischer Schirmherrschaft seine Existenz fortzusetzen. Der Sturz des Assad-Regimes und die Niederlage des Iran und Russlands durch die von Türkei unterstützten Oppositionskräfte vor Ort haben dem Projekt der Terrororganisation PKK in der Region natürlich schwere Schläge versetzt. Als die oppositionellen Kräfte am 27. November die Operation in Aleppo starteten, versuchte die Terrororganisation PKK wiederum in Zusammenarbeit mit dem Regime von Deir Hafr, Queiris, Nayrab über Tabqa, Maskene und Manbij nach Tel Rifat einen Terrorkorridor zu errichten. Aber mit der von der Nationalen Armee Syriens gestarteten Operation Morgendämmerung der Freiheit wurden sie in diesen Regionen innerhalb kurzer Zeit eliminiert. Insbesondere die Region Tel Rifat und Shehba war eine Region, die die Terrororganisation PKK 8 Jahre lang besetzt und vorbereitet hatte. Als jedoch der Schutz Russlands, des Iran und des Assad-Regimes aufgehoben wurde, wurden sie innerhalb von etwa 24 Stunden von dort vertrieben. Dann begann die Operation Manbij. Für die Terrororganisation war die Region Manbij von strategischer Bedeutung und ihre Verteidigung von entscheidender Bedeutung. Das Schicksal dieser Region unterschied sich jedoch nicht von dem von Tal Rifat. Sie wurden in weniger als 48 Stunden eliminiert. Im Zuge des Sturzes Assads und der Einnahme der Hauptstadt Damaskus eroberten Elemente der Terrororganisation PKK auch einige Gebiete in Deir ez-Zor und Raqqa. Sie zogen sich jedoch von dort zurück, nachdem die einheimische Bevölkerung rebellierte und die Opposition die Region erreichte. Derzeit kommt es in vielen arabischen Regionen zu Demonstrationen und die Terrororganisation PKK versucht, diese Volksaufstände mit Waffengewalt niederzuschlagen. Einige Tage nach dem 27. November, als klar wurde, dass Assad gestürzt werden würde, traf CENTCOM-General Michael Kurilla in Kamischle und Haseke mit Mitgliedern der PKK-Terrororganisation, darunter Maslum Abdi, zusammen und riet ihnen, einige Zugeständnisse zu machen, um die Gewinne der Organisation zu sichern. In diesem Zusammenhang begann die Terrororganisation, die syrische Revolutionsflagge zu verwenden, hob Zölle auf und verpflichtete sich, sich aus bestimmten arabischen Regionen zurückzuziehen. Für Türkei sind dies allerdings keine ausreichenden Angebote. Es gibt keinen anderen Fahrplan als den, in dem alle Elemente der Terrororganisation PKK Syrien verlassen, die YPG entwaffnet, die sogenannte autonome Region abgeschafft, die arabischen Gebiete vollständig befreit und die kurdischen Gebiete von lokalen Elementen einschließlich des ENKS im Rahmen der Kommunalverwaltung geregelt werden. Ein anderer Vorschlag wird nicht angenommen. In diesem Fall würden im Rahmen langjähriger Vorbereitungen größere Militäroperationen durchgeführt. So oder so hat der Countdown für die Terrororganisation PKK in Syrien begonnen. Das Projekt der Terrororganisation PKK in der Region ist beendet. Es bleibt noch die Frage, wer die Beerdigung durchführen wird. Wenn es die USA nicht machen, ist Türkei bereit, dies zu verwirklichen. Meine Damen und Herren, Sie hörten eine Bewertung von Can Acun, dem außenpolitischen Forscher der Denkfabrik SETA. Auf Wiederhören.
Dossieranalyse. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، راديو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, да, Турция غږ رادیو ده.
خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
Ketevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ayç Radyo Voça Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Efirde Türkiye Ovası.
Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
Evo İfonetis Türkiye.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gidere di Amuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radio.
It Türkiye hangia radioya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
geç aydın. Anladım ki boşa gün saydım. Baka kaldım giden günü. Ben hep düne ait kaldım. Çocukluğum kavru, gençliğim savru, yetişkinliğimden hiç hayır yok. Çocukluğum kavru, gençliğim savru, yetişkinliğimden hiç hayır yok. Kaçırdım tez zamanları, pişmanlıklar, düşmanlıklar, bitmez dilimin amanları. Çocukluğum kavru, gençliğim savru, yetişkinliğimden hiç hayır yok. Çocukluğum kavru, gençliğim savru, yetişkinliğimden hiç hayır yok. Hayat kaderine inat, seni sil baştan yaşayacak.
War einmal.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Es war einmal. Wir haben für Sie wieder ein schönes Märchen vorbereitet. Wenn Sie bereit sind, wollen wir sofort anfangen. Sie hören das Märchen Liebes Hilfsmädchen. Es war einmal ein Mann, der eine Tochter und einen Sohn hatte. Als die Mutter verstarb, heiratete der Vater eine andere Frau. Die Stiefmutter war eifersüchtig auf die Kinder und quälte sie. »Ich habe die Nase voll von diesen Kindern. Wirf sie weg. Verkaufe sie. Schaff sie aus meinem Haus«, nörgelte sie stets. Eines Tages überlegte die Stiefmutter, wie sie die Kinder loswerden konnte. Sie machte Feuer im Ofen und wenn der Ofen gut geheizt war, wollte sie die Kinder hineinwerfen. Als der Junge davon hörte, ging er sofort zu seiner Schwester, um sie zu informieren. Die beiden Geschwister gingen direkt zum Grab ihrer Mutter, erzählten, was ihnen geschehen würde, und weinten. Plötzlich hörten sie eine Stimme aus dem Grab zu ihnen sprechen. »Nehmt einen Kamm, eine Bürste und ein Stück Seife, lauft weg. Wenn euch jemand nachkommt, um euch zu fangen, werft zuerst den Kamm, dann die Bürste und schließlich die Seife. Dann kann euch niemand etwas anhaben«, sagte die Stimme ihrer Mutter. Die Kinder taten, was ihre Mutter gesagt hatte. Sie nahmen Kamm, Bürste, Seife und liefen fort. Die Stiefmutter erfuhr, dass sie weggelaufen waren und schickte Männer und Soldaten hinter ihnen her. Die Kinder liefen, drehten sich um, schauten wieder nach vorne. Als sie die Männer näher kommen sahen, warfen sie den Kamm. Der Weg hinter ihnen wurde dornig. Die Kinder legten einen langen Weg zurück, bis die Soldaten durch den Dornenbusch kamen. Dann, als sie die Soldaten näher kommen sahen, warfen sie die Seife. Ein riesengroßer See erschien hinter ihnen. Einige stürzten ins Wasser, andere ertranken. So wurden die Kinder gerettet. Sie machten sich erneut auf den Weg. Sie liefen, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. So wurden sie müde. Der Junge sagte, »Schwester, ich bin sehr durstig«, und fing an zu weinen. Das Mädchen sagte zu ihm, »Hab noch ein wenig Geduld, gleich haben wir eine Wasserquelle erreicht.« Da erreichten sie einen Ort, wo Hirsche umherliefen. Der Junge sah, dass sich auf einem Hirschwart Wasser angesammelt hatte, und bückte sich, um davon zu trinken. Seine Schwester warnte ihn, »Tu das nicht, Bruder, du wirst zu einem Hirsch.« Aber der Junge hörte nicht und trank davon. Und im Nu verwandelte er sich in einen Hirsch. Er rannte auf die Wiese und weidete dort. Die Schwester blieb an diesem Ort, wo sein Bruder war. Tagsüber hielt sich der Hirsch in der Wildnis auf und nachts kam er zu seiner Schwester. Eines Tages kam ein Prinz an die Quelle. Als er seinen Kopf erhebte, sah er das Mädchen auf einem Pappelbaum sitzen. Der Prinz bettelte und flehte das Mädchen an, damit es vom Baum herunterkam. Aber egal, was er auch tat und sagte, er konnte das Mädchen nicht überreden. So aß und trank der Prinz nichts mehr und wurde von Tag zu Tag schwächer, weil er vom Fuße des Baumes nicht fortging. Eines Tages, als er dort umherwanderte, begegnete er einer alten Frau. Das alte Weib sagte, »Mein Sohn, welch ein Kummer plagt dich!« Der Prinz teilte sein Leid. Die Frau sagte, »Nichts einfacher als das!« Sofort nahm sie ein Sieb und eine Schale in die Hand und setzte sich ans Fuße des Baumes. Sie siebte das Mehl, knetete einen Teig, um Brot zu backen. Sie schuftete und schuftete. Das Mädchen, das die alte Frau beobachtete, sagte, »Großmutter, was machst du da? So macht man doch kein Brot.« Die alte Frau sagte, »Oh, mein Kind, ich bin halt alt. Komm runter und helfe mir.« Das Mädchen stieg herab und backte ein schönes Brot. Während es vertieft am Kneten war, band die alte Frau das Mädchen an sich. Als es fertig war mit dem Brot, wollte es wieder auf den Baum klettern, aber da merkte sie, dass sie festgebunden war. Da nahm der Prinz das Mädchen mit nach Hause. Sie feierten 40 Tage und 40 Nächte Hochzeit. Und so verstrich ein Tag nach dem anderen. Der Hirsch graste im Garten, lief umher, unterhielt sich mit seiner Schwester. Sie hatten Spaß. Das Mädchen würde bald ein Kind bekommen. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Gehilfin, »Bring mir mein Handtuch und Seife, ich will baden gehen.« Denn auf der Vorderseite des Palastes befand sich ein See. Sie ging ins Wasser, um sich zu waschen. Während sie badete, stieß sie das Hilfsmädchen in die Tiefen des Wassers, da der Prinz zu jener Zeit im Krieg war. Dann zog sie sich die Kleider ihrer Herrin an, setzte sich ihre Krone auf den Kopf und verhielt sich wie sie. Als der Prinz zurückkam, fand er anstelle seiner weißen, reinen Frau eine schwarze, trockene Person vor sich. Er war überrascht. »Warum bist du so dunkel?« fragte er. »Wie könnte ich nicht? Ich habe jeden Tag unter der heißen Sonne auf deine Rückkehr gewartet«, antwortete die Gehilfin. Der Prinz glaubte ihr. Kurze Zeit später wurde sie schwanger und hatte Heißhunger. Eines Tages sagte sie, »Ich habe ein Verlangen. Ich werde das Fleisch dieses Hirsches essen.« Der Prinz aber war verwundert und sagte, »Wie kann das sein, meine Liebe? Ist das nicht dein Bruder? Isst du das Fleisch deines Bruders?« Aber sie wollte nicht hören. Schließlich wollten sie den Hirsch schlachten. Die Metzger schärften ihre Messer. Währenddessen kam der Hirsch an das Ufer des Sees und rief nach seiner Schwester. Es stellte sich jedoch heraus, dass seine Schwester von einem Fisch verschluckt wurde, als das Hilfsmädchen sie ins Wasser gestoßen hatte. Diejenigen, die den Hirsch sprechen hörten, kamen zum Prinzen und sagten, »Dieser Hirsch spricht mit jemandem im Wasser. Hör heimlich zu.« So wurde der Prinz neugierig. Er schlich sich heimlich ans Ufer des Sees und horchte. Da sprach jemand aus dem Wasser zum Hirsch. »Bruder, Bruder, lieber Bruder, ich stecke im Bauch des Fisches. Ich kann nicht raus, Bruder, ich kann nicht.« Da erkannte der Prinz das Problem. Er befahl den Fischern, alle Fische im See zu fangen, bis sie schließlich einen riesigen Fisch aus dem Netz holten. Sie schnitten ihm den Bauch auf und heraus kam die Frau des Prinzen. Sie erzählte ihrem Mann, was ihr widerfahren war, und dann schickte der Prinz das Hilfsmädchen fort. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage. So sind wir wieder ans Ende unseres Programms angelangt. Bis meine liebe Kollegin Esra Erdogan ein neues Märchen für Sie vorbereitet, sagen wir auf Wiederhören.
Es war einmal.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Elveda dedim, kendime diyemedim. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. Sana elveda dedim, kendime diyemedim. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. Seni içimde öldürdüm, kabrin içimde. Seni dilimde öldürdüm, kabrin nefesinde. Seni gözümde öldürdüm, gözyaşımda yıkadım. Göz bebeğime gömdüm, seni gömdüm ben öldüm, seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. Seni gömdüm ben öldüm, seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğini fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi sıçran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. Üçten dokuza yemin olsun ben hep seveceğim.
Gözyaşımda yıkatım. Göz bebeğimi gömdüm. Seni gömdüm ben öldüm. Seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. Seni gömdüm ben öldüm. Seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. Seni gömdüm ben öldüm. Seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, kendime diyemedim. Seni gömdüm ben öldüm. Seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, kendime diyemedim.
Vay.
Merhaba liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Folge unserer Sendung sprechen wir über Seelandia, der als verlorener Kontinent der Welt bezeichnet wird und in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erregt hat. Möglicherweise haben Sie noch nie davon gehört, dass dieser Kontinent größtenteils unter dem Meer verborgen ist. Wir beginnen unsere Worte damit, dass es auf der Welt vielleicht 8 Kontinente gibt, weil... Seelandia ist eine riesige Landmasse, die fast vollständig unter Wasser liegt und geografisch Neuseeland und Neukaledonien umfasst. Diese Landmasse, deren Fläche fast 5 Millionen Quadratkilometer beträgt, ist etwa halb so groß wie Australien. Aber da 93% von Seelandia unter Wasser liegt, wurde es bisher übersehen. Nur ein kleiner Teil dieses Kontinents liegt auf der Wasseroberfläche als Landmassen wie Neuseeland und Neukaledonien. Tatsächlich ist diese Landmasse Geographen und Geologen seit vielen Jahren bekannt. Ab den 1990er Jahren begannen Wissenschaftler jedoch, Beweise dafür zu sammeln, dass Seelandia ein Kontinent war. im Jahr 2017 veröffentlichten Forscher Daten darüber, ob diese Region tatsächlich ein Kontinent war, wobei viele Geologen vorschlugen, dass Seelandia als Kontinent betrachtet werden sollte. Diese Entscheidung basierte auf der Größe der Landmasse, ihrer geologischen Struktur und ihrem Unterschied zum umgebenden Meeresboden. Dass Seelandia Merkmale eines Kontinents aufweist, wurde durch die Dicke der Erdkruste und die unterschiedliche geologische Struktur nachgewiesen. Die typischerweise 30 bis 50 Kilometer dicke Kontinentalkruste ist auf Seelandia etwa 20 Kilometer dick. Es ist also viel dicker als die ozeanische Kruste, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass Seelandia als Kontinent definiert wird. Darüber hinaus war es, wie andere Kontinente auch, geologischen Prozessen wie vulkanischen Aktivitäten und Gebirgsbildung ausgesetzt. Darüber hinaus trennte sich der südliche Teil Seelandias vor 85 Millionen Jahren vom Superkontinent Gondwana und begann im Ozean zu versinken. Die Existenz dieses Kontinents ist nicht nur eine geologische Kuriosität, sondern birgt auch ein großes Potenzial an Erdgas, Öl und Mineralien. Seelandia ist eine sehr reiche Region sowohl im Hinblick auf unterirdische Ressourcen als auch auf Ökosysteme. Die Akzeptanz ganz Seelandia als Kontinent wurde jedoch noch nicht allgemein anerkannt. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Definition des Kontinents in einem engeren Rahmen betrachtet werden sollte. Dennoch hat die Entdeckung Seelandias in der geologischen Welt für große Aufregung gesorgt und in den kommenden Jahren werden weitere Erkundungen dieser neuen Landmasse erwartet. Auf Wiederhören.
Weil.
Thank you.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung hier zu Ende. Wir hoffen, Sie bei unserer nächsten Sendung wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Türkiye'nin Ses Radyosu.